So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Viele neue Gesichter heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben ja gestern schon begonnen mit dem zweiten Timotheusbrief. Und ich möchte heute noch einmal ein paar Gedanken zu anderen Versen aus dem zweiten Timotheusbrief an euch weitergeben. Und zwar aus dem Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Zweiter Timotheus 4. Die Verse 1 bis 8. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten. Tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Nun, ihr Lieben, letzten Abend haben wir eines gehört. Gott setzt uns nicht in eine vollkommene Welt und Gott stellt uns auch nicht in eine vollkommene Gemeinde, sondern wir sind hier in einer Welt, in der das Böse um sich greift, in der die Unwahrheit herrscht, in der Teufel noch wirken kann. Aber auch die Gemeinde, ihr Lieben, ist nicht immer der Ort, wo nur Jesus regiert, sondern auch die Gemeinde ist ein Ort, wo manches Mal der Kampf um die Wahrheit inmitten der Erlösten stattfindet. Und so spricht Gott immer in die Gesamtgemeinde. Es ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi, die Wahrheit zu bewahren, den Namen des Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Aber Gott spricht auch zu jedem individuell. Du aber, liebe Schwester, du aber, lieber Bruder, jeder Einzelne als Glied des Leibes ist gerufen, in diesem Kampf für die Wahrheit und für Jesus Christus zu stehen. Paulus schrieb dem Timotheus, du aber bist mir genau nachgefolgt. Die Schlachter übersetzt, du bist mir nachgefolgt, aber sie lässt dieses Wort genau weg. Aber ich habe euch gestern gesagt, das Griechische müsste man schon so übersetzen. Du bist mir genau nachgefolgt. Und ich möchte es noch einmal wiederholen. Nimm es mit dem Wort Gottes genau. Nimm es mit deiner Nachfolge genau. Wir haben so viel Oberflächlichkeit auch in unseren sogenannten frommen, bibeltreuen Kreisen. Nimm es genau in der Lehre. Nimm es genau in deiner Nachfolge. Nimm es genau im standhaften Ausharren. Denn dann hast du eine Verheißung. Der Herr wird dich aus allen Verfolgungen und Leiden erretten. Und auch in dem verlesenen Predigttext hörten wir ein weiteres Du aber. Und der Heilige Geist spricht in eine Situation des drohenden Abfalls in der Gemeinde hinein. Also das war schon in apostolischer Zeit so. Aber beginnen wir mit Vers 1 des Predigttextes. Es ruht ein feierlicher Ton auf diesen Worten. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und um seines Reiches willen. Paulus redet ernst, als stünde er selbst vor dem Angesicht Gottes, der einmal Tote und Lebendige richten wird. Es war ja ein Brief auch am Ende seines Lebens. Paulus konnte zurückblicken auf sein Leben und irgendwann würde der Punkt seines Abscheidens von der Erde kommen. Aber da gibt es Widerstände, auch in der Gemeinde Jesu. Und das zeigt uns eines, dass die Gemeinde Jesu nicht Reich Gottes ist. Das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber es ist eine falsche Lehre zu sagen, die Gemeinde ist das Reich Gottes. Der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo lebt im 5. Jahrhundert. Er schrieb in seinem berühmten Werk Der Gottesstaat folgende Worte. Die jetzige Kirche auf Erden, rückblickend ist das schon die katholische Kirche, die jetzige Kirche auf Erden ist sowohl das Königreich Christi als auch das Königreich der Himmel. Ihr Lieben, hier irrt Augustinus. Die katholische Kirche ist nicht das Königreich Gottes. Und obwohl Augustinus durchaus die Tatsache wusste, dass die Kirche in seiner Tage ein sogenanntes Corpus Mixtum, eine gemischte Körperschaft war, in der eben nicht nur das Gute, sondern auch das Böse war, so ist seine Lehre falsch. Nein, die Kirche, weder die katholische noch irgendeine andere Kirche, ist das Reich Gottes. Reich Gottes, ihr Lieben, ist dort und nur dort, wo der Mensch sich dem Herrsein Jesu Christi unterstellt. Dort ist Reich Gottes, dort herrscht der Herr Jesus, der König der Könige. Und wo er nicht herrscht, da ist nicht Reich Gottes. Paulus schreibt den Philippern etwa in Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Habt ihr das gehört? Verwirkliche deine Errettung mit Furcht und mit Zittern. Nicht mit Angst, sondern mit Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Es steht hier nicht, verdiene dir deine Errettung. Es steht hier auch nicht, bewirke deine Errettung. Das kannst du nicht. Deine Errettung ist eine Gabe der Gnade aus Glauben ohne Werke. Ein Geschenk des lebendigen Gottes. Aber wenn Gott das Werk der Errettung in dir begonnen hat, dann geht dieses Werk weiter. Und das nennt die Bibel Heiligung. Oder hier nennt es Paulus die Verwirklichung deiner Errettung. Verwirkliche, katergazomai, verwirkliche deine Errettung. Katergazomai bedeutet nichts anderes als ein begonnenes Werk zur Vollendung bringen. Und das tust du nicht aus deiner Kraft. Das tust du nicht vermöge deiner Kräfte, weder deiner seelischen Kräfte noch deiner eigenen geistlichen Kräfte. Das tust du allein aus der Gnade Gottes, allein aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt uns wie? Durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also nimm einfach deine Bibel in deine Hand, schließe dich einer biblischen Gemeinde an, lese das Wort Gottes, lass durch das Wort Gottes den Geist in dein Leben reden und dann sei gehorsam und folge deinem Herrn und Heiland nach. Das ist Heiligung, das ist Verwirklichung deiner Errettung. Zwischen dem Augenblick des Errettetwerdens, zwischen dem Augenblick, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, erneuert durch den Heiligen Geist zu einem neuen Menschen gemacht und der Vollendung der Errettung in der Auferstehung, ihr Lieben, zwischen diesen beiden Punkten, da liegt das Hier und das Heute. Das Werk, das Gott begonnen hat und fortführt, das will er in dir vollenden. Du kannst dein Heil nicht erwirken, du kannst dein Heil nicht bewirken, aber du kannst dein Heil, wie es ein Übersetzer sagt, auswirken, zur Vollendung verwirklichen in Ehrfurcht und Zittern. Also in diesen feierlichen und ernsthaften Worten wendet sich Paulus nun an den Timotheus. Und Hier schwingt etwas mit, was eigentlich in allen Briefen des Apostel Paulus so deutlich uns vor Augen gestellt wird. Paulus hat in allen seinen Briefen die Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes im Blick. Die Erscheinung unseres Retters und Heilands. Er sieht seinen Weg mehr vom Ende her, denn vom Anfang her. Wie sieht es eigentlich in deinem Leben aus? Betrachtest du dein Leben auch einmal vom Ziel her, von diesem Punkt her, wo du einmal vor dem lebendigen Gott stehen wirst, vor dem du dann Rechenschaft über dein Leben ablegen wirst? Lebst du in diesem Bewusstsein, da kommt einmal der Tag, da werde ich auferstehen, vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen und dann wird der Herr mein Leben beurteilen. Alles, was du gesagt, alles, was du getan, alles, was du gefühlt, alles, was du gesagt hast, alles kommt dann auf den Prüfstand. Und es bleibt nur das in der Ewigkeit zurück, was durch den Heiligen Geist, durch seine Gnade gewirkt wurde. Und alles andere wird einmal verbrennen. Machst du dir da manches Mal Gedanken? Ich stehe einmal vor dem lebendigen Gott, der die Toten und die Lebendigen richten wird. Nun, ich bin ja schon etwas im Alter fortgeschritten, noch nicht ganz so alt wie unser lieber Bruder Deiß. Aber je älter man wird, umso mehr denkt man doch an diesen Punkt, ja, irgendwann hat dieses zeitliche Leben ein Ende. Als junger Mensch, da denkt man da noch nicht dran. Aber eines ist doch interessant, ich höre das immer wieder von älteren Geschwistern, ja, wie schnell vergehen die Jahre und wie schnell vergehen die Jahrzehnte. Und plötzlich bist du Rentner und plötzlich stehst du an der Schwelle zur Ewigkeit. Ja, ihr Lieben, es ist manches Mal gut, dass wir uns daran erinnern, dass dieses irdische Leben ein Ende hat und wir dann einmal vor dem lebendigen Gott stehen werden. Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und wieder beginnt Paulus mit dem Wichtigsten. Wir hörten das gestern schon. An der Lehre orientiert sich alles. An der Lehre orientiert sich dein Lebenswandel. An der Lehre orientiert sich dein Ausharren. An der Lehre orientiert sich alles in deinem Leben. Und so auch hier stellt Paulus dieses eine Wort voran. Predige das Wort, verkündige das Wort. Ihr Lieben, da beginnt es, dass das Wort in den Mittelpunkt der Gemeinde gestellt wird. Und wenn das nicht mehr Mittelpunkt in deinem Leben ist und wenn das nicht Mittelpunkt dieser Gemeinde ist, ihr Lieben, dann verlieren wir die Kraft und die Herrlichkeit Gottes in unserem Wandel in unserer Gemeinde. Aber der Apostel Paulus geht hier einen Schritt weiter und ich glaube, wir haben diesbezüglich einen großen Mangel. Da sagt der Paulus, Timotheus soll für das Wort eintreten, sei es gelegen oder ungelegen. Ja, was bedeutet denn das? Also die Neue Genfer übersetzt es so, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Ich lasse mal eine andere Übersetzung, die hat das noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Verkündige das Wort, ob es Ihnen passt oder nicht. Und ihr Lieben, das tue ich. Und wenn euch mein Wort passt, dann werdet ihr mich vielleicht wieder einladen. Und wenn euch mein Wort nicht passt, dann war ich das letzte Mal hier. Ich habe damit kein Problem. Ich verkündige das Wort, ob es euch passt oder ob es euch nicht passt. Ich hörte kürzlich von einer Gemeinde, die brauchte geschlagene 3 Jahre, um eine Schwester, die in Unzucht lebte, aus der Gemeinde auszuschließen. Warum? Sie war die Schwester eines der Ältesten. Und darum dauerte es 3 Jahre, bis der Unmut auch in der Gemeinde so groß wurde, dass man Konsequenzen gezogen hatte. Das ist gar nicht lange her, da war ich in einer anderen Gemeinde. Und da erzählte mir der Bruder von einem ähnlichen Fall. Eine Schwester zog mit einem ungläubigen Mann zusammen ohne Trauschein und lebte damit in Unzucht. In dieser Gemeinde hat man sofort reagiert. Man hat die Schwester in Liebe ermahnt, man hat ihr eine Zeit des Bedenkens gegeben. Die Schwester hat sich gegen Jesus entschieden und dann hat man die Schwester aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wie oft gehen geistliche Leiter unangenehmen Entscheidungen aus dem Weg? Und schaden damit ihren Gemeinden. Und lasst mich mal eines sagen, ich weiß nicht, wer jetzt als Leiter dieser Gemeinde heute Morgen hier anwesend ist. Als Leiter wirst du einmal Rechenschaft ablegen über die dir anvertraute Herde. Bedenke das immer, wenn du Entscheidungen triffst, die die Gemeinde betreffen. Und das bringt natürlich Gegenwind. Die Leiter einer Gemeinde sollten aber Christi-Knechte sein und nicht der Menschenknechte. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Kennen wir das noch? Kennt ihr das hier in der Gemeinde, lieber Bruder Deis? Überführen, mahnen, tadeln? Und ich meine damit keine Standpauke. Also einmal so richtig eine züchtigende Botschaft, so mit der geistlichen Peitsche. Da war mal so ein Donnerprediger in eine Gemeinde gekommen und der hat der Gemeinde mal so richtig die Leviten gelesen. Du, da hat's gedonnert und da hat's geblitzt. Und am Ende kommt dein Bruder dann zu dem Prediger und sagt zu ihm, du, den Donner habe ich gehört und die Blitze habe ich gesehen, aber der Regen ist ausgeblieben. Versteht ihr? Also es darf schon mal donnern und es darf schon mal blitzen, aber ihr Lieben, vergesst den Regen der Gnade nicht, bei aller Ermahnung und bei allem Tadeln. Nun, in der modernen Verkündigung sehen wir ja oft eine Verschiebung. Da wird nicht mehr überführt und getadelt und ermahnt, da ist das Salz der Predigt verloren gegangen. Die Predigt ist schal geworden. Das therapeutische Evangelium, das darauf abzielt, den Selbstwert zu heben, das hören die Leute gerne. Aber hört einmal, eine schale Predigt ohne das Salz der Wahrheit Gottes verändert den Menschen genauso wenig wie eine Donnerpredigt ohne den Regen der Gnade. In der modernen Verkündigung haben wir es oft mit subtilen Verschiebungen zu tun. Man merkt das gar nicht auf den ersten Blick. Es ist doch interessant, dass der Produzent von The Chosen, Dallas Jenkins, die Verklärungsszene nicht in seine Serie eingebaut hat. Und man fragte ihn, ja, warum lässt du diese wichtige, entscheidende Szene, die Verklärung Jesu auf dem Berg, einfach weg? Und dann sagte er, die Szene sei zu kitschig. Es würde vom Menschsein Jesu zu sehr ablenken. Merkt ihr was? Man will das Menschsein Jesu in dieser Serie hervorheben. Und das ist in der Verkündigung heute oft so. Man will einen menschlichen Jesus verkündigen. Aber ihr Lieben, unser Herr und Heiland, er war Mensch, aber er war auch Herr und Gott. Und ich glaube, wann immer wir hier auf diese Schiene uns ziehen lassen, dass wir nur noch den menschlichen Jesus, den Menschen Jesus, ja, der so ist wie du und ich als Mensch, obwohl er ja ohne Sünde war, dann geht uns etwas verloren. Unser Herr ist und war Mensch. Unser Herr ist aber auch der Herr und Gott des gesamten Universums. Es ist das eine, Jesus als Mensch nachzufolgen, aber es ist das andere, Jesus in seinem Herrsein als die wichtigste Person in deinem Leben als Herr und Gott zu akzeptieren und anzubeten. Jesus war Mensch und Gott in einem, nicht 50% Mensch und 50% Gott, sondern Jesus war 100% Mensch und 100% Gott in einer Person. Und das ist im Grunde theologischer Liberalismus im evangelikalen Gewand. Die liberale Theologie in ihrer vollen Ausprägung, die leugnet ja alles Übernatürliche. Und für die liberalen Theologen war Jesus nichts weiter als ein guter Mensch, der das Pech hatte, dass die Besatzungsmacht der Römer ihn ans Kreuz nagelte. Aber hört einmal, wenn ich die Bibel schaue und die Begegnung des Thomas lese, wie Thomas dem auferstandenen Herr begegnet und zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott. Kannst du das sagen? Mein Herr und mein Gott? Also wirklich von Herzen. Ist Jesus wirklich dein Herr und dein Gott? Es ist ein Unterschied, ob Jesus nur ein menschliches Vorbild ist oder ob er der lebendige Gott ist, den wir anbeten. Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Und wenn Jesus nicht mehr Herr und Gott ist, so wie die Bibel es uns lehrt, ihr Lieben, dann folgen wir nur noch einem Menschen und dann hört der Glaube auch auf, wahrer biblischer Glaube zu sein. Der wahre Glaube, der hat Gott zum Mittelpunkt und diese Verschiebung, die sehen wir in vielen evangelikalen Gruppierungen. Da wird der Mensch in den Mittelpunkt gerückt und Gott wird aus dem Mittelpunkt herausgerückt. Und mit dieser Verschiebung geht noch viel mehr einher. Der Mensch wird nicht mehr so sehr als Sünder betrachtet in seiner Zerbrochenheit vor Gott, sondern als ein Individuum mit großem Potenzial. Und da gibt es nichts mehr zu überführen, nichts mehr zu tadeln und nichts mehr zu ermahnen. Da muss man nur noch das Potenzial des lieben Bruders, das Potenzial der lieben Schwester fördern. Den Selbstwert, den religiösen Selbstwert. Und ihr Lieben, natürlich ist das eine Wahrheit. Gott hat in jedem von euch, der heute Morgen hier sitzt und wirklich ein Kind Gottes ist, wirklich wiedergeboren ist, jeder von euch hat mindestens eine Gnadengabe. Das sagt uns die Bibel. Und diese Gnadengabe, dieses Potenzial hat er in jeden einzelnen von euch gelegt, damit diese Gabe auch wachse und zur Entfaltung komme. Aber wie leicht wird die Grenze von aus Gnade geschenkter Begabung und Begnadigung zur religiösen Selbstverwirklichung überschritten. Du, da ist vielleicht der eine, der aus Geltungsdrang gerne predigen will oder auch aus Geltungsdrang gerne Ältester sein will, aber nie eine Berufung von Gott hat. Und da sind die älteren, reifen Väter und Mütter in Christo gerufen, um darüber zu beten, wer hat eine Berufung und wer hat eine Gabe. Und nur solche Leute sollte man zu Diensten setzen und nicht die, die aus dem eigenen Wünschen heraus gerne einen Dienst tun wollen, für die sie Gott nicht berufen oder noch nicht zugerüstet hat. Die biblische Art von Predigt, die gesunde Weise der Predigt, die eben nicht nur Zuckerwatte ist, sondern auch das Salz der Zurechtbringung enthält, die soll, so Paulus, auf der Lehre, auf dem Fundament biblischer Lehre stehen. Und auch das ist so ein Trend der letzten Jahrzehnte. Die Lehre, die ist nicht mehr so wichtig. Man sagt, die Liebe eint, die Lehre trennt. Oder in den letzten Jahren Hauptsache Jesus. Hauptsache, wir haben Jesus. Die Lehre ist völlig unwichtig. Du kannst katholisch sein und deinen Jesus haben. Du kannst evangelisch sein und deinen Jesus haben. Ja, in den USA, da darfst du auch Mormone sein und auch deinen Jesus haben, der übrigens ja nicht Gottes Sohn ist, so wie die Bibel es lehrt, sondern der eine Schöpfung Gottes ist nach den Mormonen, einer der ersten Engelwesen, die Gott geschaffen hat. Hauptsache, wir haben Jesus und jeder hat seine eigene Vorstellung und Lehre, ihr Lieben. Das hat nichts mit biblischem Glauben zu tun. Ich glaube, ihr seid gut informiert. The Chosen wird ja auch von Mormonen mitproduziert. Ich kenne so manchen Kreis, der gesunden Lehre nicht den Raum geben will, der ihr gebührt. Aber lasst mich eines sagen, Bibelstunden, Hauskreise, in denen das Wort Gottes systematisch Buch für Buch gelehrt und die Geschwister darin unterwiesen werden, das ist so wichtig für das Fundament unseres Glaubenswandels und das Fundament einer gesunden, lebendigen Ortsgemeinde. Als ob es Paulus vorausgesehen hätte, was für Tage auf uns einmal zukommen würden, schreibt er in Vers 3 bis 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Hier wird einmal mehr deutlich, was der Mangel an gesunder Lehre für Folgen hat. Der Mensch beschafft sich Lehrer nach den eigenen Gelüsten. Ihr Lieben, wir kritisieren oft falsche Lehrer. Und das zu Recht. Aber wer kritisiert die Zuhörer, die ihnen ihr Ohr leihen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Hätten denn diese Lehrer mit ihren falschen Lehrern, Wohlstandsevangelium, was es da so alles gibt, hätten die denn so viel Zulauf, wenn nicht die Zuhörer gegründet wären in Gottes Wort? und gar nicht auf die Stimme dieser falschen Lehrer hören würden. Und die Ursachen dafür: Der Mensch der Endzeit hat empfindliche Ohren und er wendet sich von der Wahrheit ab. Man könnte sagen, was nicht dem religiösen Selbstwert dient, dem frommen Selbstwertgefühl, das wird abgewiesen. Und dieses Abwenden von der Wahrheit wird in der Heiligen Schrift im Griechischen ganz klar als eine aktive Handlung beschrieben. Mit anderen Worten, das bedeutet, dass der Einzelne, der Zuhörer, der diesen falschen Lehrern Gehör schenkt, dass er für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Er kann sich einmal nicht, wenn er vor Jesus steht, damit herausreden, ja, ich bin eben verführt worden. Nein, man kann sich gegen Verführung wappnen, indem wir auf dem festen Fundament des Wortes Gottes stehen. Und nun kommen wir zu dem Du aber. Jetzt spricht Paulus zu Timotheus. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Es waren also keine einfachen Zeiten, in die Gott den Timotheus hineingestellt hatte. Und dennoch, ich sagte das gestern schon, Gott weiß genau, in welcher Zeit du bist. Gott weiß genau, in welchen Situationen du stehst. Und Gott hat für einen jeden Einzelnen von uns einen Weg, dass wir unbeschadet durch diese Tage kommen. Und die Lösung für diese herausfordernden Zeiten zeigt uns der Apostel Paulus nämlich auch. Der Apostel Paulus gibt dem Timotheus einen vierfachen Rat. Erstens, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Man könnte auch übersetzen, du aber behalte einen kühlen Kopf. Inmitten von Wirrnis, inmitten von Verwirrung, inmitten von Abfall, inmitten von Anfechtungen, inmitten von Situationen, wo manches Mal auch eine Gemeinde mit Jannes und Jambres zu tun hat, mit Verführern, die in die Gemeinde hineingelangen, du bleibe einfach nüchtern. Auf dem Boden der Nüchternheit, da kannst du Dinge am besten beurteilen und dann kommst du am besten durch solche Situationen hindurch. Die Schrift kennt ja drei Arten von Menschen. Heute Morgen hat mein Bruder Klaus Deiß schon beim Frühstückstisch so eine Kurzpredigt vorweggenommen. Aber ich sagte zu ihm, ja, ich habe das auch in meiner Predigt heute Morgen. Es gibt drei Arten von Menschen. Erstens, der Mensch ohne Gott und ohne Hoffnung. Es ist der Mensch, der nicht an Gott glaubt. Es ist der Mensch, der verloren ist. Und die gibt's in allen Schattierungen. Da gibt es also Leute, die sind moralisch hochstehend, die leben manches Mal ein besseres Leben wie mancher Christ. Und es gibt Leute, die sind total verderbt in der Sünde dieser Welt. Die zweite Gruppe von Menschen ist der Mensch in Christus, der gläubige Mensch, der wiedergeboren ist, der das Herrsein Jesu Christi lebt, der geistlich wandelt. Die dritte Art von Menschen ist der gläubige Mensch, der noch im Fleisch wandelt. Auch davon hat uns die Bibel viel zu sagen. Etwa Paulus in 1. Korinther 3, Vers 3. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise, so wie die Ungläubigen da draußen. Ja, das gibt es in der Gemeinde. Die Korinther waren wiedergeborene, erlöste Gotteskinder. Und dennoch muss Paulus ihnen schreiben, dass sie noch fleischlich wandeln. Zweimal spricht der Apostel Paulus vom Menschen Gottes. Diesen Begriff verwendet der Apostel Paulus nur für Menschen, die zugerüstet sind zu jedem guten Werk, das Gott in sie hineingelegt hat. Timotheus war so ein Mensch Gottes. Du, möchtest du das auch? Ein Mensch Gottes sein, indem du deinen Dienst völlig ausrichtest? Also das ist der erste Rat. Bleibe nüchtern, behalte einen kühlen Kopf. Der zweite Rat des Apostels Paulus, erdulde die Widrigkeiten. In einer Haltung der Nüchternheit kann man Widrigkeiten besser ertragen. Das habe ich schon gelernt. Das gleiche Wort für erdulden erscheint nochmal in Jakobus 5, 13. Leidet jemand von euch Unrecht, erbete. Da könnte man auch übersetzen, erduldet jemand von euch Unrecht, erbete.
Und seht einmal, ich treffe immer wieder auf Geschwister, die erdulden Widrigkeiten, die erdulden Unrecht, aber sie vergessen das Beten. Und dann drehen sie sich immer um sich selber, anstatt alles dem Herrn Jesus abzugeben. Erleiden Leiter manches Mal Unrecht und Widrigkeiten. Also ich glaube, jemand, der wirklich vom Geist geleitet im Dienst steht, der wird irgendwo immer auf Widerstand treffen. Und manchmal kritisiert man die Leiter zu Unrecht. Manchmal wirft man ihnen vor, ihr seid zu milde. Das andere Mal wirft man ihnen vor, ihr seid zu hart. Und oft können Geschwister nicht verstehen, warum Leiter aus ihrer geistlichen Perspektive heraus gewisse Entscheidungen treffen, weil sie einfach einen weiteren Blick haben, weil sie eine größere Lebenserfahrung haben als manch junge Geschwister. Ich sehe heute auch so einen Trend unter den Gemeinden, wo ich hin und her komme. Und da ist es so, wenn da ein Bruder oder eine Schwester ermahnt oder getadelt wird, dann hebt sie gleich den Finger und sagt, Machtmissbrauch. Ihr Lieben, nicht, dass es Machtmissbrauch nicht gäbe. Das gibt es in Gemeinden. Aber lasst mich eines sagen, nicht jeder Tadel und nicht jede Ermahnung ist ein geistlicher Machtmissbrauch. Das muss man auch einmal sagen. Als Gläubige, die wir keine Kompromisse machen, die wir nicht mit Pfingstern und Charismatikern, nicht mit der Ökumene zusammenarbeiten, werden wir kritisiert. Aber wir werden zu Unrecht kritisiert, weil wir den Weg der Wahrheit gehen. Der dritte Rat des Apostels Paulus, tue das Werk als Evangelist. Timotheus hatte also offensichtlich neben seinen vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde Jesu, und da hängt ja so vieles mit dran, da ist Gebet und Seelsorge, die Unterweisung der Geschwister, die Dienste, wenn man einzelne Geschwister dann auch besucht, das Tadeln, Ermahnen, von dem wir gerade gehört haben, all das gehört dazu. Und zu diesem Dienst in der Gemeinde hatte Timotheus noch den Dienst des Evangelisten. Und der Apostel Paulus, er ermutigt ihn, vernachlässige auch diesen Dienst nicht, konzentriere dich nicht nur auf die Gemeinde, sondern sei auch weiterhin in deiner Berufung als Evangelist tätig. Nun, du wirst vielleicht sagen, ich bin aber kein Evangelist. Und ich glaube nicht, dass jeder unbedingt ein Evangelist sein muss in der Gemeinde, aber ein jeder hat eine Gnadengabe von Gott empfangen. Und das können auch durchaus Dienste im Hintergrund sein. Ein Begrüßungsdienst, ein Dienst eines Bruders, der sich um andere kümmert. Diakonische Dienste, einfache Hilfsdienste. Dienste in der Kinderarbeit, Dienste in der Jugendarbeit. Ein jeder von euch hat eine Gnadengabe empfangen. Sei doch in dieser Gabe, die du empfangen hast, treu, damit diese Gabe wachsen kann und du zum anderen zum Segen sein kannst. Kürzlich hörte ich das wunderbare Zeugnis eines Ehepaars. Sie waren auf der Suche nach einer Gemeinde und hatten dann eine Gemeinde gefunden. Und sie suchten Gemeinschaft. Und dann trafen sie auf einen Bruder, der hatte einen Hauskreis. Und der Hauskreis hatte aber nur noch 5 Personen. Und da die Geschwister in diesem kleinen Hauskreis auch nicht immer unbedingt alle treu und verbindlich kamen, hatte der Bruder schon überlegt, ja, dann schließe ich diesen Hauskreis einfach. Manchmal sind wir nur zu dritt oder zu viert, dann hören wir doch einfach auf. Aber jetzt kam dieses Ehepaar dazu und dann kamen sie in den Hauskreis und dann waren sie zu siebt. Und die anderen, die nicht mehr so regelmäßig kamen, die kommen jetzt plötzlich wieder verbindlich und regelmäßig, weil die 2 Geschwister verbindlich und regelmäßig kommen. Und der Hauskreis lebt auf und da ist neues Leben und die Einzelnen beteiligen sich. Seht ihr, ihr Lieben, so kann der Einzelne sich einbringen. Und wir können uns gegenseitig zu guten Werken aneifern. Ihr Lieben, die Bibel spricht davon. Das sind nicht die Werke des Gesetzes, das sind die Werke der Liebe, das sind die Werke der Gnade. Und da können wir uns gegenseitig aneifern. Aber manches Mal habe ich so den Eindruck, manche Geschwister eifern sich im Nichtstun gegenseitig an. Auch das gibt es leider. Wir wollen uns zu guten Werken aneifern. Du erfülle deine Berufung, sei treu in deiner Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und da gibt es Widrigkeiten und da gibt es Enttäuschungen und da gibt es auch Widerstände, egal wo du hingestellt wirst. Ob das nun Kinder-, Jugendarbeit ist oder auch als Ältester in der Gemeinde. Und dennoch sollen wir uns davon nicht abhalten lassen. Ja, und das bedeutet manches Mal auch, ein Opfer zu bringen. Habt ihr schon mal eine Predigt über Opfer gehört? Davon hört man nichts mehr. Nehmt mal eine Konkordanz und schlagt mal nach in den neutestamentlichen Briefen, wie viel da auch von Opfer gesprochen wird. Ihr Lieben, unsere Nachfolge ist eben nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ich muss erbaut werden. Nein, unsere Nachfolge heißt auch zu verstehen, dass Gott uns als ein Glied in den Leib Jesu gestellt hat zur Erbauung des Nächsten. Und ich sag dir, die beste Erbauung wirst du empfangen, wenn du selber andere erbaust. Probier's mal aus, das funktioniert wunderbar. Nun der vierte Rat des Apostels, richte deinen Dienst völlig aus. Dieser Begriff völlig ausrichten meint, seinen Dienst in allen Aspekten zu erfüllen, eine Wirkungsfähigkeit zur vollen Reife zu bringen. Es gibt leider auch unter den Geschwistern, die am Wort dienen, manche, die Dinge so aus dem Arm schütteln. Und das ist dann oft sehr armselig. Jemand, der brauchte mal kurzfristig ganz schnell einen Prediger für einen Dienst, da rief er mich an, ja, kannst du nicht schnell eine Predigt aus dem Computer herauslassen und dann einen Predigtdienst tun? Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Könnte ich natürlich tun. Aber lass mich mal eines sagen, für mich ist die Predigt nicht fromme Unterhaltung, sondern es ist ein Dienst vor Gott, es ist ein Dienst für Gott und es ist ein Dienst für die Geschwister, zu denen ich spreche. Und darum bereite ich jeden Predigtdienst ganz neu und ganz individuell im Gebet für jede Gemeinde vor. Das bedeutet nicht, dass ich nicht die eine oder andere Predigt, wenn es vom Geist geführt ist, auch in anderen Gemeinden halte. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Nein, wir wollen nicht christliche fromme Vorträge hören, sondern wir wollen ein vom Heiligen Geist gewirktes Wort in unserer Gemeinde hören. Denn nur das, ihr Lieben, das schafft die Erbauung des Leibes. Es ist ein großes Problem in manchen Kreisen, wo man meint, alle, die zum königlichen Priestertum berufen sind, sind auch zum königlichen Predigertum berufen. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Zum Predigen sind die berufen, die von Gott eine Berufung und eine Ausstattung haben. Und das ist auch der Grund, warum manche Gemeinden so schwach sind, weil man meint, es könne jeder, der drei Sätze gerade aussprechen kann, auch da vorne eine Predigt halten. Und da sind wieder die reifen Geschwister der Gemeinde gefragt, dass sie im Gebet darum ringen, Herr, zeig uns, dass die, die eine echte Berufung vom Geist haben, an den rechten Platz in der Gemeinde gestellt werden. Das baut und erbaut Gemeinde. Richte deinen Dienst völlig aus, egal was du tust, ob das in der Verkündigung ist oder ob das im Hintergrund ist, tue deinen Dienst von ganzem Herzen. Vor ein paar Wochen rief mich ein Ältester einer Gemeinde an und er beklagte bei mir so, ja, bei unserem Putzdienst, da haben wir so Unterschiede. Da gibt es die einen, die machen ihre Arbeit ordentlich und sie führen alles wunderbar aus. Und die anderen, die sind so schlampig. Kennt ihr natürlich hier nicht. In eurer Gemeinde, da tut jeder seinen Dienst von ganzem Herzen und so, als wäre das sein eigenes Haus, oder? Ihr Lieben, tut es so wie die Chinesin, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurde. Sie durfte nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten und dann hat man sie zum Toilettenputzen verdonnert. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat die Toiletten so geputzt, als wäre jede Toilette der Thron Gottes. Die Toiletten haben geblitzt, das kann ich euch sagen. Tut das, was ihr tut, tut es von ganzem Herzen, auch wenn es der Putzdienst ist, auch wenn es ein Dienst im Hintergrund ist, den niemand sieht. Tu es von ganzem Herzen, denn du wirst einmal vor dem stehen, der die Toten und die Lebendigen richten wird und auch die verborgenen Motive deines Herzens ans Tageslicht bringen wird. Es ist übrigens interessant, dass Paulus an dieser Stelle das Wort Diakonia für Dienst verwendet. Diakonein, das bedeutet ja durch den Staub gehen, und Diakonos, das waren die niedersten Sklavendienste im Römischen Reich. Du, egal, ob du im Vordergrund oder im Hintergrund stehst, wir alle sind Diakonos, wir alle sind Diener, wir alle sind nur Knechte unseres Gottes. Und als solche Knechte wollen wir ihm von ganzem Herzen dienen und unseren Dienst völlig ausrichten. Nachdem Paulus dem Timotheus diese Ratschläge erteilt hat, wird er noch einmal ganz persönlich. Er schreibt ja seinem Kind im Glauben, Verse 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und lasst mich euch noch einmal daran erinnern, was Paulus über den Timotheus in 2. Timotheus 3,10 geschrieben hat. Du aber bist mir genau nachgefolgt. In der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Es wendet sich der Vater im Geiste an seinen Sohn im Geiste. Und Paulus war bestimmt neben dem Vorbild Jesus das große Vorbild für den Timotheus. Und so schreibt Paulus in seinem letzten Brief, ehe er in die Ewigkeit einging, diese bewegenden Worte. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Für Paulus war sein langer Dienst auch immer Opferdienst. Kennen wir das noch? Also ich kenne viele Gemeinden und ich kenne darin auch die Ältesten meistens sehr gut. Und da ist mir eines aufgefallen, das sind oft Männer, die haben große Familien, 3, 4, 5 Kinder oder 6 Kinder. Und dann haben sie einen beanspruchenden Beruf. Und dann sind sie noch zusätzlich Ältester in der Gemeinde. Und es sind treue Geschwister, es sind verbindliche Geschwister. Die sind immer da in der Gemeinde. Und glaubt ihr, das fällt denen immer leicht? Der eine oder andere sagt mir das schon mal ganz ehrlich, weißt du, manchmal habe ich auch keine Lust mehr. Du, wenn es zu Hause mit den Kindern ein bisschen Stress gibt, gibt's auch in christlichen Familien manches Mal, wenn es auf der Arbeit schwierig wird, ja, dann kommt man doch in die Versuchung, ja, heute gehe ich mal nicht in die Gemeinde. Aber diese Brüder, die ich kenne, sagen, nein, mein Dienst ist auch ein Opfer. Und dann gehe ich auch, wenn ich keine Lust habe. Dann gehe ich auch, wenn ich ein bisschen Kopfweh habe. Und dann gehe ich auch in die Gemeinde, wenn es mir mal gerade nicht so gut geht. Weil mich Gott dorthin gestellt hat als ein Opfer und als ein Diener Gottes. Und weißt du, was mir die alle sagen können? Es lohnt sich immer. Sie gehen immer aus der Gemeinde hinaus und nehmen selber einen Segen mit. Und eines ist mir auch noch aufgefallen, wir haben ja viel Gesichter, so nach unten. Aber diese Brüder, die auch bereit sind, sich zu opfern, zu dienen, das sind immer Geschwister, die mit einem freudigen Gesicht herumlaufen. Und denen sieht man manches Mal ihre Probleme nicht an. Aber wunderbar, wenn wir solche Geschwister haben. Wird Timotheus einmal sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt? Wirst du das, lieber Bruder, einmal sagen können? Liebe Schwester, wirst du das einmal sagen können? Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich war ein Opfer für meinen Gott. Psalm 90,12 sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wie viele unweise Entscheidungen treffen wir? Und ich kann euch das bekennen, ich habe auch unweise Entscheidungen getroffen. Aber wenn wir das berücksichtigen, lehre uns unsere Tage richtig zählen, dann stehen wir viel weniger in der Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Und ist euch aufgefallen, wie der Psalm beginnt? Lehre uns. Er beginnt wieder mit der Lehre. Es beginnt mit dem Reden Gottes. Rede du, o Gott, in mein Leben hinein. Wenn das Reden Gottes, wenn die Lehre Gottes, wenn das Wort Gottes nicht das Erste ist, Priorität Nummer eins in unserem Leben, dann wird uns vieles nicht gelingen. Und zu wem spricht der Psalmist? Wendet er sich an Menschen? Geht er zu seinen Mitbrüdern oder Mitschwestern? Nein, er wendet sich direkt an den lebendigen Gott. Billy Graham wurde am Ende seines Lebens gefragt, was das Hauptmerkmal des menschlichen Lebens sei. Und dann antwortete er, es ist so kurz. Und er wurde ja immerhin 99 Jahre alt. Du, das menschliche Leben ist so kurz und dann stehen wir vor dem, der die Toten und die Lebendigen richtet. Adoniram Judson schrieb einmal, ein einmal gelebtes Leben ist unwiederbringlich. Es wird uns in Ewigkeit vor Augen bleiben. Dasselbe gilt für jeden Tag. Ist er einmal vergangen, ist er für immer vorbei. Alle Spuren, die wir an diesem Tag hinterlassen, werden für immer sichtbar bleiben. Jeder Tag ist nicht nur Zeuge unseres Handelns in der Gegenwart, sondern prägt auch unsere Ewigkeit. Wie sehr wünschen wir uns daher, dass jeder Tag von Nutzen erfüllt wird. Es ist zu spät, Vergangenes zu ändern. Die Zukunft aber liegt in unserer Hand. Lasst uns daher jeden Morgen durch Gottes Geist gestärkt beschließen, den Tag so zu leben, dass er seine Spuren in der Ewigkeit hinterlässt. Und lasst uns abends bedenken, dass wieder ein Tag unwiederbringlich vergangen ist. Ich komme zum Schluss. Nur zweimal spricht der Apostel Paulus vom Menschen Gottes, in 2. Timotheus 3,17 und in 1. Timotheus 6, Vers 11. Und es ist gewiss kein Zufall, dass wir auch in 1. Timotheus 6, Vers 11 dem Du aber begegnen. 1. Timotheus 6, Vers 11 bis Vers 16. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Du aber, den meint Paulus, den Timotheus. Und da Gottes Wort lebendig und ewig ist, da meint er auch dich. Du aber, du aber, du aber. Ein jeder von uns ist angesprochen durch Gottes Wort. Das ist nicht nur Timotheus, der hier gemeint ist. Du aber, bedenke das. Timotheus war wirklich würdig, Mensch Gottes genannt zu werden. Denn Paulus hatte niemanden wie ihn von gleicher Gesinnung, der so redlich für die Anliegen der Gemeinde gesorgt hat. Denn sie alle suchten das ihre, nur er suchte das der anderen. Oh, ich wünsche mir das hier für Limburg, dass mir Bruder Klaus Deiß sagen kann, oh, ich habe ich eine Schwester, da habe ich einen Bruder, die und der sorgen sich redlich um die Geschwister in der Gemeinde. Und es werden immer mehr. Ich schließe mit zwei Worten aus dem Buch Daniel. Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zu der Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und Daniel 12, Vers 13. Du aber, gehe hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Timotheus und Daniel, das sind zwei Beispiele dafür, wie der Herr einen Diener beruft, wie er ihn formt in seinen Händen, wie er ihn setzt zum Segen in dieser Welt oder in der Gemeinde. Und möge das doch unser aller Ziel sein, Menschen Gottes zu werden, die wie Daniel und Timotheus in schwierigen Zeiten durchhalten und für andere zum Vorbild werden. Mögen wir Menschen Gottes werden, die genau der Lehre der Heiligen Schrift folgen. Nicht so oberflächlich, nicht so ein wenig, nicht so ein bisschen. Mögen wir Menschen werden, die im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, treue Nachfolger Christi bleiben und die auch bereit sind, sich dem Herrn ganz hinzugeben, als ein Opfer für seine Gnade und Barmherzigkeit. Mögen wir Menschen Gottes werden, die in dem bleiben, was wir gelernt haben und was uns zur Gewissheit geworden ist. Mögen wir Menschen Gottes werden, die sich durch Gottes Wort belehren, überführen, zurechtweisen und in der Gerechtigkeit erziehen lassen, damit wir ganz zubereitet werden zu jedem guten Werk. Wollen wir uns zum Abschluss noch erheben zum Gebet.